Ich bin glücklich, wieder hier zu sein. Ich bin auch glücklich, dass wir ohne Unfall und Schaden wieder zurückkommen können. Ich bin sehr, sehr froh, heute Abend hier zu sein. Es sind, glaube ich, 5, die mit mir jetzt in Israel sind. Sie sind hier, wo wir am letzten Tag in Jerusalem 35 Grad am Schatten hatten. Da habe ich meiner Liebe prophezeit, der nächste Winter kommt bestimmt. Und da hätte man eigentlich nicht ein Prophet sein müssen. Der Winter ist gekommen. Meine Liebe, ja, wir haben ein ganz besonderes Thema heute Abend. Ist das ein bisschen ein gewagtes Thema? Ohne Israel, wie würde da der Nahe Osten aussehen? Jetzt möchte ich nur eins mitbeten mit euch. Vater im Himmel, wir loben und wir preisen dich jetzt aus tiefstem Herzen. Und ich bin so dankbar, Herr. Und so voller Freude, wieder hier in Bern zu sein. Ja, der Winter, der gibt sich noch nicht geschlagen, aber der Frühling ist da und alles blüht und wir freuen uns. Und Herr, jetzt bitte ich dich aus tiefstem Herzen, nimm du doch diese Abendstunde in deine Hand, Herr. Ich danke dir für die Einleitung, ich danke dir für das wunderbare Stück, das wir gehört haben, das altraue Kreuz, wo wir gedacht haben, da wollen wir jetzt einmal still sein und nicht klatschen, sondern wissen, du warst am Kreuz von Golgatha. Aber Herr Jesus, der Tod konnte dich nicht halten. Du bist am dritten Tag auferstanden und du bist der Lebendige und ich danke dir, dass du bei uns bist und dass du im Regiment sitzt, Herr. Du treuer Gott, Halleluja. Und jetzt hilf mir, Herr, ich möchte jetzt einfach ganz spontan von dir inspiriert werden. Herr, ich möchte, dass dein Wort so lebendig wird, dass du uns die Augen öffnest. Auch für das Aktuelle, wo wir stehen, Herr. Ich danke dir. So brüte du jetzt über dieser Versammlung mit dem Heiligen Geist und schenk mir Gnade und alle Ehre und aller Ruhm gehört dir ganz allein, Herr, für Zeit und Ewigkeit. Amen. Meine Freunde, ich war nicht allein jetzt da in Israel. In der ersten Woche kam einer meiner Zwillinge mit, und zwar der Markus. Und dann, nach einer guten Woche, haben sie sich abgewechselt und dann kam der zweite Zwilling. Ich habe ja eineiige Zwillinge, Freunde. Und das sind schon gestandene Mannsbilder. Die werden im September 55 Jahre alt. Und erst habe ich die eingesegnet. So vergeht ein halbes Jahrhundert wie im Flug. Meine lieben Freunde, und jetzt war das ganz wunderbar. Es war auch schön mit diesen Söhnen. Und der Herr hat einfach Gnade geschenkt. An einem Tag bin ich dann in meinem Hotel geblieben, denn ich wollte die Gelder anbringen, die ich mitgenommen habe. Wir wären ja ein paar Tage länger in Israel gewesen am Anfang, aber durch den Unfall von der Sonja war das jetzt nicht möglich. Und ich wurde besucht, meine lieben Freunde, an diesem Tag und dann noch am nächsten von 3 Rabbinern. 2, die kamen aus Ashdod. Ich werde die nächste Woche darüber berichten. Die haben dort ein großes Werk. Im Moment haben sie 350 Kinder, die sie unterrichten. aber jetzt sind noch 50 dazugekommen, ganz neue Einwanderer aus Frankreich und dann noch aus einem anderen Land, auch ungefähr noch so und so viel. Und wir können da wirklich ganz Wunderbares wirken, Gott sei Lob und Dank. Und dann hatte ich noch von einem Rabbiner Besuch am letzten Tag aus Jerusalem. Der kam mit seiner Gattin, mit seiner Frau, war ein sehr, sehr gutes Gespräch. Und das ist wirklich auch interessant. Er hat von Gott den Auftrag bekommen zu helfen. Und zwar in Jerusalem. Die ärmsten Menschen in ganz Israel wohnen in Jerusalem. Und da geht es ihm vor allem um die Kinder, wenn die zur Schule gehen, dass die nicht diskriminiert werden, weil sie arm sind. Und er macht, dass sie ganz wunderschöne Schulranzen bekommen und schöne, ganz, ganz schöne Bücher und alles, dass sie fühlen, dass sie da aufgenommen sind in dieser Gesellschaft und nicht die Armen sind unter den Reichen. Das war sehr, sehr schön. Ich werde auch am nächsten Sonntag ausführlich darüber sprechen, Freunde. Und jetzt heute Abend über dieses Thema ohne Israel. Wie würde da der Nahe Osten aussehen? Meine lieben Freunde, ich werde nicht müde zu wiederholen. Und zwar zu wiederholen, was in diesem Nahen Osten alles passiert ist. Im 20. Jahrhundert. In diesem Jahrhundert, wo sehr viele Menschen sich aufmachten, aus der ganzen Welt, aus allen Kontinenten und Ländern zurückzukommen in das Land der Bibel, in das Land, in das Verheißene, von Gott geschenkte, einem Volk. Und wisst ihr, Freunde, wir haben einen souveränen Gott. Und ich möchte heute Abend etwas ganz klarstellen. Nach seiner Auferstehung hat Jesus gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Alle Gewalt. Also er sitzt im Regiment, meine lieben Freunde. Und er kommt zum Ziel. Und es ist einfach so im Reiche Gottes, das erleben wir immer wieder. Wir müssen warten, es geht langsam. Gottes Mühlen mahlen langsam, aber trefflich fein. Es geht so, wie Gott es will, eines nach dem anderen. Natürlich gibt es jetzt schreckliche Zulassungen. Freunde, ich will es euch mit einem Wort sagen. Es ist ein riesiges Drama. Und deshalb ist es Zeit, dass der Herr kommt. Und wenn ich jetzt an die Gespräche mit diesen Rabbinen erinnere, und mit vielen Israelis immer und immer wieder. Es ist eine solche Erwartung auf diesen Messias. Und meine Freunde, dann ist die Diskussion, wer ist das, wer kommt. Da ist einer, der mit einem weißen Bart, den sie da noch so aushängen haben, so an Plakaten und dem hat man gesagt, er sei der Messias. Er hat das zwar nie bestätigt, nie gesagt von sich selber. Jetzt ist er aber schon tot, da in Brooklyn, in Amerika. Man kann dem sogar jetzt noch, meine lieben Freunde, faxen und etwas sagen. Und dabei ist er schon Jahre tot jetzt. Aber es ist eine gewaltige Erwartung. Und sie sagen, er muss jetzt kommen. Und zwar wegen diesem totalen Tohu Wabohu rings um Israel herum. Meine lieben Freunde, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und ich bin gespannt, wie lange der Herr noch zuschaut. Bis dass er dann sagt, halt! Bis hierher und nicht weiter. Hier sollen sich legen deine stolzen Wellen. Im 20. Jahrhundert, meine Freunde, war in diesem Nahen Osten Schreckliches los, aber nicht nur da, die ganze Welt war durcheinander. Wenn ich an diese Weltkriege denke, schrecklich. Aber Freunde, der längste Krieg, ich habe das schon oft gesagt, ich werde nicht müde, das zu erinnern, der längste Krieg war zwischen dem Irak und dem Iran, zwischen Saddam Hussein und Khomeini. Freunde, dieser Krieg, der dauerte 8 ganze Jahre. Und damit hatte Israel nicht das Geringste zu tun, nicht das Geringste. Aber sie wollten alle dann Jerusalem befreien von diesem Krebsgeschwür. Dieses Israel, das muss verschwinden. Aber vorher wollten sie sich selber noch umbringen. Jeder sprach vom anderen als Satan und der muss jetzt umgebracht werden. Und dann wollen sie Jerusalem befreien. Sie sind beide schon nicht mehr. Es gibt sie nicht mehr. Sind beide tot. Aber Israel existiert. Und Freunde, im nächsten Jahr haben wir ein ganz besonderes Jahr. 50 Jahre ist Jerusalem vereinigt. 50 Jahre, Freunde, ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen, als das Wirklichkeit geworden ist. 1967, das war dieser 7. Juni, wisst ihr, als nach 2200 Jahren, seit der Makkabäerzeit, endlich wieder Jerusalem in der Hand Israels war. Das war ein Aufhorchen unter vielen Christen weltweit, weil sie gewusst haben, da ist etwas los. Das ist ein Zeichen der Zeit. Und die Juden, die waren aus dem Häuschen, Freunde, das sind Soldaten gewesen, die haben ihre Helme abgenommen, trotzdem da noch Scharfschützen waren auf den Häusern und haben da Gott angebetet an dieser Klagemauer, Freunde. Sie haben nicht mehr geklagt, sondern gelobt, gepriesen. Sie waren überwältigt. Eine ganz enge Gasse ist da gewesen, heute ist ein großer Platz. 50 Jahre Jerusalem wieder vereint. Etwas Gewaltiges. Ohne Israel, wie würde da der Nahe Osten aussehen? Meine Freunde, ich möchte jetzt einmal den großen alttestamentlichen Propheten Jesaja aufschlagen. Und ich will einmal hier lesen, was der Herr in diesem Nahen Osten tut. Und dann wollen wir einmal sehen, Freunde, wie es heute aussieht. Ich mache jetzt einen Ausblick und ich schlage das 14. Kapitel auf und ich lese einmal von Vers 1 an. Denn der Herr wird sich über Jakob erbarmen und Israel noch einmal erwählen und sie in ihr Land setzen. Und Fremdlinge werden sich zu ihnen tun und dem Hause Jakob anhangen. Und die Völker werden sie nehmen und bringen an ihren Ort, dass sie das Haus Israel besitzen wird im Lande des Herrn zu Knechten und Mägden. Und sie werden gefangen halten, die, von welchen sie gefangen waren, und werden herrschen über ihre Dränger. Zu der Zeit, wenn dir der Herr Ruhe geben wird von deinem Jammer und Leid und von dem harten Dienst, darin du gewesen bist, meine Freunde, weltweit. Aber wir haben jetzt auch noch den Anfang von Pessach erlebt. Das heißt, an dem Tag, als wir abreisten, hat es richtig begonnen. Aber, meine lieben Freunde, wir haben es doch mitgekriegt. Wir mussten einmal im Zelt essen, mit Plastikzeug da. weil jetzt da alles gereinigt werden musste, das Rabbinat musste das abnehmen und so weiter. Und dann haben wir gedacht, welch ein Glück haben wir doch, dass Jesus uns frei gemacht hat, meine lieben Freunde, von all diesen Zeremonialgesetzen, dass wir unseren Herrn haben, das ist etwas so Großartiges. Er ist der König der Juden und er ist der König dieser Welt. Und er sitzt im Regiment und er macht alles ganz, ganz wunderbar. Wie ist's mit dem Dränger sogar aus? Plötzlich konnten sie ausziehen. Meine Freunde, ich habe noch eine andere ganz, ganz wichtige Stelle, die ich lesen möchte. Es ist für mich eine ganz große Not, wenn ich an Syrien denke. Ein wunderschönes Land, liebe Menschen, freundlich, gastfreundlich. Die Christen, die hatten volle Freiheit. Sie durften Kirchen bauen, ihre Gottesdienste halten. Ich denke an die zweitgrößte Stadt dieses Landes, Aleppo. Diese Stadt ist total zerstört. Und wenn ich dann in der Bibel lese, Freunde, was mit Damaskus geschieht, ich will das auch wiederholen, das ist die Last über Damaskus. Siehe, Damaskus wird keine Stadt mehr sein, sondern ein zerfallener Steinhaufe. Dann blutet mein Herz, das ist eine biblische Stadt. Freunde, unterwegs dorthin ist dieser Saulus von Tarsus umgekrempelt worden durch den Heiligen Geist. Und aus diesem Mann wurde der Paulus, der Heidenapostel. Und jetzt geht diese Stadt kaputt. Es ist wirklich unwahrscheinlich. Meine Freunde, und jetzt habe ich auch mit Arabern gesprochen. Ich habe viele Freunde unter ihnen auch. Und die sagen, ja, sie haben Mühe. Sie haben Mühe mit dem Gedanken vom Judenstaat. Sie haben Mühe mit diesem Gedanken, dass es dieses Israel gibt und geben darf. Aber trotzdem immer mehr kommen zur Auffassung, dass es ihnen eigentlich gut geht in Israel. Meine lieben Freunde, in den höchsten Ämtern sitzen Araber und Muslime als höchste Richter in Israel, sind feine Menschen. Sie haben alle Möglichkeiten. Sie dürfen wählen, sie haben zwei Parteien. Sie sitzen in der Knesset, sie dürfen schimpfen. Keiner bringt sie um. Und sie schimpfen. Es wäre ja langweilig sonst. Aber es gibt immer mehr davon, die werden Realisten. Und viele wollen jetzt ins Militär. Und diesen Staat, wo es ihnen gut geht, überall ist Tohuwabohu, ein totales Durcheinander ringsherum. Und jetzt möchten sie, dass dieser Staat eigentlich bleibt. Und dann gibt es jetzt arabische Stimmen, Freunde, die das ganz klar zum Ausdruck bringen. Ich denke da an einen Mann mit Namen Mudar Zaran. Der Mann kommt aus einer ganz wichtigen, großen Familie, aus Jordanien, aus dem Königsfamilie. Und der hat dann viel gesagt, er war sogar Ratgeber in Jordanien, aber dann konnte er eben sein Maul nicht zäumen und hat Dinge gesagt. Dann ist er jetzt in England und von dort schreibt er. Er ist geboren 1973 in Jordanien und jetzt schreibt er. Er ist kein Judenfreund, kein Israelfreund, aber wenigstens Realist. Und er schreibt, während Israel allein in den letzten Jahren 10 neue Durchbrüche in Krebs und Herzbehandlungen erfuhr, entwickelten wir Araber nur neue Hinrichtungsmethoden. Wir Araber haben 7 Jahrzehnte unserer Existenz mit der Erwartung auf Israels Untergang verschwendet. Es ist Zeit, an die Zukunft zu denken. Ein Araber. Einer, der ein bisschen studiert. Ich möchte noch sagen, Freunde, es gibt jetzt 5,8 Millionen Palästinenser in Jordanien, die als Bürger zweiter Klasse leben und denen staatliche Arbeitsplätze oder jede andere Form von staatlichen Leistungen nicht zugänglich sind, wobei sie trotzdem Steuern zahlen müssen. Mit Jordanien hat Israel einen Friedensvertrag. Und meine Freunde, wenn ich noch an Josef Strauß denke, der war Historiker und Ministerpräsident in Bayern, der hat gesagt, der Palästinenserstaat gibt es. Dieser Palästinenserstaat, das ist Jordanien und das gehörte zu Palästina. Und die Engländer, die haben das wieder geteilt, das ist ihre Politik, teilen und herrschen. Und dann wollte die PLO damals ihn umbringen. Deutschland hat aber bezahlt, dass er nicht ermordet wurde. Wisst ihr, es passiert ja da alles mit Mord. Es ist einfach schrecklich. Ja, das ist eben in Jordanien so. In Israel haben sie einen israelischen Pass und sie sind vollständig Glieder dieses Israel, auch wenn sie schimpfen, das dürfen sie, aber im Grunde genommen sind sie doch dankbar, nicht 50 Kilometer weiter leben zu müssen in Syrien, wo so viele Menschen jetzt umkommen, bombardiert werden und so weiter. Und jetzt überlegt er sich, wie wäre es denn, wenn Israel verschwinden würde? Und ich habe mich sehr gefreut, das zu finden. Das ist ein bisschen eben mit meinem Vortrag konform. Wie würde da der Nahe Osten aussehen? Dieser Mann schreibt wörtlich, wenn Israel verschwindet und von einem palästinensischen Staat ersetzt wird, würden die Palästinenser wahrscheinlich am Ende mit einer anderen arabischen Diktatur enden, die sie unterdrücken und in Armut treiben wird. Ja. Realistisch, so wird es sein. Wir haben das teilweise schon bei der palästinensischen Autonomiebehörde gesehen, schreibt er. Seitdem sie über die befreiten Gebiete regiert. Ich besuche regelmäßig die Westbank. Die gibt es ja gar nicht. Das ist Juda und Samarien. Aber die Welt kennt es unter Westbank. Das heißt, auf der Westseite des Jordans. Und das andere war Transjordanien. Auf der anderen Seite, heute ist eben nur Jordanien. Ich besuche regelmäßig die Westbank. Und habe Dutzende Palästinenser dort interviewt. Ich kann bestätigen, dass sie, so sehr sie auch Israel hassen, zugleich offen zugeben, dass sie die Tage vermissen, in denen Israel in der Westbank herrschte. Wie ein Palästinenser mir sagte, wir beteten zu Gott uns Gnade zu geben und uns von Israel zu befreien. Doch hinterher fanden wir heraus, dass Gott uns Gnade gegeben hatte, indem Israel hier war. Wisst ihr, das ist so voller Widersprüche, meine Lieben. Aber das ist einfach so. Das ist so. Sie sind hin und her gerissen. Ich muss sagen, ich verstehe sie. Er schreibt weiter, es wird von Tag zu Tag, er schreibt immer noch hier, jetzt über dieses Israel, was er da mit diesem Israel erlebt hat, von Tag zu Tag, sagt er, durch seine Demokratie und Innovationen wird dieses Israel immer stärker. Während die arabischen Länder durch ihre Diktatur und ihr Chaos ständig schwächer werden. Und seien Sie vorsichtig, was Sie sich wünschen. Denn wenn Sie es dann bekommen, werden auch Sie wahrscheinlich verschwinden. Es sei denn, Sie sehnen sich danach, von dem Iran oder vom Islamischen Staat regiert zu werden. Kurz gesagt, wenn der Tag käme, an dem Israel fällt, dann werden Jordanien, Ägypten und viele andere auch fallen, auch der Westen. Denn es wird beim Iran für Öl betteln müssen. Wir können Israel so viel wie wir wollen hassen, aber wir müssen zugeben, dass ohne Israel auch wir verschwinden werden. Das ist natürlich in den Ohren von vielen Arabern dicker Tabak. Ne? Das ist ganz klar. Aber es ist ein Araber, der jetzt einmal ganz realistisch denkt. Freunde, ich möchte es mit einem Wort sagen, wenn ich hier unsere Frage noch einmal stellen darf. Ohne Israel, wie würde da der Nahe Osten aussehen? Viel, viel schlimmer. Wenn ich an die Kriege denke, zwischen Iran und Irak, und er wird gegen alle seine Brüder wohnen, das ist das, was der Engel der Hagar gesagt hat. Für Ismael, ein großes Volk wird er werden. Aber gegen jedermann wird er sein und gegen alle seine Brüder wohnen. Und das ist das, was wir jetzt erleben. Aber es schmerzt, wenn wir an diese Menschen denken, die umgekommen sind, die auf der Flucht sind. Es schmerzt. Ich bleibe noch im Jesaja, Freunde. Und hier im 27. Kapitel, da lese ich von Vers 12 an. In diesem Kapitel steht immer wieder zu der Zeit. Und er spricht vom Ende der Zeit. Nicht Weltuntergang, sondern vom Ende eines Äons, eines Zeitalters. Und meine Freunde, ich spüre das leibhaftig, wenn ich in diesem Land bin, diese Messias-Erwartung der gläubigen Juden. Die meisten sind noch keine Christen, aber es gibt immer mehr davon. Diese Erwartung, jetzt muss der Messias kommen, jetzt müsste er kommen, jetzt hat sich das alles erfüllt und Jerusalem ist wieder zusammen, jetzt schon 50 Jahre, es müsste jetzt sein, dass dieser Messias erscheint und kommt. Ich lese jetzt im Kapitel 27 von Vers 12 an. Zu der Zeit, am Ende dieses Zeitalters, wird der Herr würfeln. Wisst ihr, was das ist? Ich habe das in Syrien erlebt. Plötzlich habe ich zum Fahrer, sind Jahre her, als ich die erste Reise nach Syrien aufgebaut habe. Dann habe ich dem Fahrer gesagt, ich war mit einem Freund unterwegs, anhalten. Da habe ich einen Bauern gesehen, der pflügte mit einem Holzpflug. Und er hatte zwei Tiere, die diesen Pflug zogen. Eine Kuh und ein Esel. War schrecklich. Meine Freunde, das Blut floss diesen Tieren nur so runter. Das darf man gar nicht machen, das ist verboten. Es müssen zwei selbe Tiere sein, ungefähr gleich groß. Die bluteten. Und dann hat er aufgehört und dann hat er geworfelt. Er hat die Körner, er hat geerntet, die Körner so mit einer Schaufel in die Luft geworfen. Und der Wind hat die Spreu weggetrieben. Und die Körner blieben, fielen runter. Und immer wieder hat er dieses Korn genommen, die Luft geworfen, der Wind kam. Meine lieben Freunde, jetzt stellt euch einmal vor, was hier steht. Gott wurfelt. Die Spreu muss weg. Und wisst ihr, wo er wurfelt? Kapitel 27, Vers 12. Zu der Zeit wird er erworfen von dem Ufer des Stromes. Das ist immer der Euphrat. Von dem Ufer des Stromes bis an den Bach Ägyptens. Eine riesige, riesige Sache. Euphrat, ganz oben in Syrien. Dort ist auch der Tigris, aber Euphrat. Und dann der Bach Ägyptens, das ist das Wadi El Arish. Ganz unten, Freunde. Beginn hat dieses Stückchen dort den Syrern wieder zurückgegeben, dem Sadat, um Frieden zu machen. Es gehört aber eigentlich zu Israel. Gott wurfelt vom Strom. Vom Ufer des Stroms bis an den Bach Ägyptens, das war die El Arish. Und ihr Kinder Israel werdet gesammelt werden, einer nach dem anderen. Zu der Zeit wird man mit einer großen Posaune blasen. So werden kommen die Verlorenen im Lande Assur. Freunde, die sind da. Da gibt es keine mehr. Die sind schon zurück. Und die Verstoßenen im Lande Ägypten. Da gibt es auch keine mehr. Sind alle raus. Im Museum gibt es noch eine Synagoge, die sie zeigen. Hatte viele in Ägypten. Sind alle raus. Und werden den Herrn anbeten auf dem heiligen Berg zu Jerusalem. Zu der Zeit wird man mit einer großen Posaune blasen. So werden kommen die Verlorenen im Lande Assur, die Verstoßenen im Lande Ägypten und werden den Herrn anbeten. Ich kenne viele Menschen von Syrien, von Ägypten, Juden, die zurückgekommen sind, die vertrieben wurden. Ich möchte euch eine Zahl sagen, Freunde. Es sind ungefähr gleich viel Juden zurückgekommen ins Land der Väter, wie Palästinenser rausgegangen sind. Man hat ihnen gesagt, 14 Tage, 3 Wochen, geht mal raus. Dann werden wir die Juden ins Meer schmeißen, dann könnt ihr zurückkommen und auch ihre Häuser haben. Mit riesigen Lautsprechern, zum Beispiel in Haifa, wurde das propagiert. Und dann sind die gegangen, die haben das geglaubt. Sie hatten ja auch Armeen. diese kleine Haganah da, diese kleine, war das eine Armee? Es waren Menschen, die wussten, es gibt nichts anderes, entweder wir siegen, wir dürfen keinen einzigen Krieg verlieren, sonst sind wir verloren. Die anderen, das ist nicht so schlimm. Die dürfen Kriege verlieren und sie werden trotzdem nicht verschwinden und die Welt, die wird schreien und dann plötzlich ist wieder Waffenstillstand und wir werden dann, aber Freunde, es war unwahrscheinlich, wenn ich an all diese Kriege denke, die diesem kleinen Volk aufgezwungen wurden. Und sie haben jedes Mal gesiegt. Gott wurfelt. Und glaubt es mir, vom Euphrat bis runter. Das ist genau dieser Nahe Osten. Und diese Menschen, sie sind zurückgekommen. Und sie kommen. Jetzt auch aus Europa. Und meine lieben Freunde, aus der ganzen Welt. Sie kommen zurück. Und jetzt ist die große Frage die, ja, was ist denn jetzt? Die haben doch jetzt Jesus noch nicht angenommen. Was ist denn jetzt? Und ich denke da an eine Frau aus Kalifornien. Das waren drei Geschwister, die sind angereist aus Kalifornien in die Schweiz, um mit mir nach Israel zu kommen. Und ich weiß noch, als diese Frau mir sagte, ja, jetzt sind wir doch Jude. Die sind doch verworfen, jetzt sind wir's. Denen gönnen wir doch eigentlich, das hat sie jetzt nicht gesagt, das sage ich, aber das ist in den Köpfen von so vielen, denen gönnen wir doch nur die Flüche. Aber alle Segnungen, die vergeistigen wir und die vereinnahmen wir. Freunde, welch eine Not. Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren, so lange bis die Vollzahl aus den Nationen eingegangen ist und als dann ganz Israel gerettet werde, ganz Israel selig werde. Meine lieben Freunde, ich sage euch eines. Dieses Volk wird den Herrn sehen. Sie werden ihn ansehen. Wir erleben, wie der Geist des Gebets und der Geist Gottes ausgegossen wird. Wie viele jetzt schon diesen Herrn Jesus sehen, erahnen. Viele glauben es, aber sie geben es nicht zu. Das ist manchmal interessant, wenn man mit diesen Menschen spricht. Sogar ein ganz bekannter Theologe, der sagte, ja, wenn jetzt der Messias käme, würde ich ihn fragen, waren Sie nicht schon einmal da? Natürlich war er schon einmal da. Um für uns zu sterben am Kreuz von Golgatha, meine Lieben. Und jetzt möchte ich euch heute Abend eine Stelle mitgeben, um euch zu zeigen, wie dieses Volk sich bekehrt. Und zwar in einem kleinen Propheten. Meine Lieben, ich möchte euch ganz groß bitten, lest das Alte Testament. Es zeugt von Jesus und er hat es uns geboten, forschet in der Schrift. Das Neue gab es nicht, nur das Alte. Die kleinen Propheten. Und ein Jeremia, ein Jesaja. Und ich möchte jetzt einen kleinen aufschlagen mit euch. Ich weiß nicht, wann ihr ihn das letzte Mal gelesen habt. Hosea. Freunde, es gibt gläubige Christen, die wissen gar nicht, dass Hosea in der Bibel ist. Weil sie sich nur mit ein paar Geschichten vom lieben Heiland herumschlagen und dann noch ein paar Gleichnisse. Wunderbar, das ist wichtig, aber die Schrift kennen sie nicht. Also Hosea, es ist in der Bibel, glaubt es mir. Hosea, und hier lese ich im dritten Kapitel von Vers 4 an. Und da lesen wir, was jetzt mit diesem Volk der Juden ist. Die Kinder Israel, ich wiederhole Hosea 3, Vers 4, werden lange Zeit ohne König, ohne Fürsten, ohne Opfer, ohne Altar, ohne Leibrock, das ist die Kleidung der Priester, und ohne Heiligtum bleiben, also ohne Tempel, lange Zeit. Danach werden sich die Kinder Israel bekehren und den Herrn, und da steht Jahwe, und den Herrn und ihren Elohim, ihren Gott und ihren König David suchen. Denkt an den Sohn Davids. Sie werden ihn suchen und werden, passt auf, mit Zittern zu dem Herrn und seiner Gnade kommen. Wann denn? In der letzten Zeit. Sie werden mit Zittern, weil sie es nicht fassen können, sie können es nicht glauben, dass ihre Väter ihn nicht erkannt haben, dass sie diese wunderbaren Texte im Jesaja nicht begriffen haben, wo da von einem Knecht geredet ist, der kommt, um zu dienen, um zu sterben, um für die Sünden der ganzen Welt zu sterben. Das fassen die nicht. Sie zittern. Ich habe schon oft Menschen erlebt, die gezittert haben, wenn sie den Herrn erkannten und unter seine Macht kamen. Sie werden mit Zittern zu dem Herrn, zu Jahwe und seiner Gnade, zu seiner Gnade kommen. Freunde, diese Gnade, wenn ich jetzt diese Vorbereitungen für Passa erlebt habe, Freunde, sie sind unter dem Gesetz. Sie machen sich das Leben so schwer. Mit diesen 630 Geboten und Verbote und die ganze Sache. Und da haben wir die Gnade. Und das werden sie erkennen. Und dann zittern sie. Danach werden sich die Kinder Israel bekehren. Und sie werden mich ansehen. Das steht jetzt im Sacharja Kapitel 12. Welch ein Tag wird das sein? Ich freue mich. Ich habe meinen Lieben in Israel gesagt, es ist unmöglich, dass Gott dieses Volk verwirft, sonst hätte er ja einen Fehlgriff getan. Denn es steht ganz, ganz klar, hat denn Gott sein Volk verstoßen, das sei ferne. Denn ich bin auch ein Israeliter von dem Samen Abrahams, aus dem Geschlecht Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, welches er zuvor ersehen, erwählt hat. Und dann im selben Kapitel, Freunde, steht noch geschrieben, Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Beides steht im Römer 11. Das ist wichtig, dass wir das sehen. Ja, wie würde der Nahe Osten aussehen ohne Israel? Viel erbärmlicher. Denn die großen Kriege, die geschahen ohne Israel, untereinander, dieser schreckliche Hass zwischen Sunniten und Schieten und Aloiten. Und sie wollen sich umbringen, ausrotten. Viel schlimmer. Und Israel hat gesagt, wenn die Aloiten die Macht verlieren in Syrien, dann gibt es ein Blutbad. Denn die Sunniten, die große Mehrzahl, wurde von diesen Aloiten unterjocht, unterdrückt, Jahre. Assad, sein Vater und so weiter. Und dann werden wir die Grenzen auftun, damit die kommen können. Denn sonst werden die ausgerottet. Es geht immer ums Ausrotten. Freunde, Gott sei Lob und Dank, dass es Israel gibt. Gott sei Lob und Dank, dass dieses Volk jetzt den Messias erwartet in Kürze. Gott sei Dank, dass es christliche Menschen gibt, die Israel unterstützen. Ich möchte euch allen herzlichst danken. Ich konnte viel Geld wieder anbringen. Es ist wunderbar. Und dann jauchzt mein Herz. Wer Israel segnet, ist gesegnet. Und vergesst es nicht, Jesus ist der König der Juden. Amen. Vater im Himmel, wir loben und wir preisen dich. Ich danke dir. Und ich freue mich auch schon wieder auf nächsten Sonntag, wenn wir dann über dieses Problem noch miteinander ganz besonders reden. Über dieses Problem, über diesen Konflikt, der jetzt schon Jahrzehnte, zig Jahre dauert. So viele Menschen sind umgekommen und es ist kein Friede in Sicht. Und die ganze Welt ist durcheinander und viele glauben, der nächste Weltkrieg wird sich dort in Jerusalem auf dem Tempelberg entflammen. Herr, was sagt dein Wort? Wir danken dir, dass wir dich als Herrscher sehen. Mir ist gegeben, hast du gesagt, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und deine Mühlen, Herr, die mahlen trefflich fein. Ich danke dir für diesen Abend, für ein jedes, das du hierher gelockt hast. Schenk uns doch Hunger und Durst, Herr, nach deinem Wort, um deines Namens willen. Und Herr, ich danke dir jetzt auch, dass wir noch ein bisschen zusammensitzen können und da noch etwas vespern können. Herr, ich preise dich für diese Gemeinde hier, die auch das prophetische Wort sieht und dich auf dem Thron, Herr Jesus, du unser hoher Priester, dir sei alle Ehre und aller Dank und alle Anbetung dargebracht. Amen. Komme gut heit, ihr Lieben. Shalom, Shalom und Lehitra Ott. Das sind einige, die wissen jetzt, was das heißt. Das heißt auf Wiedersehen.